Gott wirkt Wunder heute und das möchte ich euch einfach nochmal sagen, was wir auch gerade in der Anbetung hatten. Wenn ihr hier seid heute, wenn ihr Gott kennt oder auch wenn ihr Gott nicht kennt, wenn ihr zu Gast hier seid, Gott ist lebendig und Gott handelt auch heute und Gott wirkt Dinge. Und erwartet es, wenn ihr irgendwo in Bedrängnis seid, auch in Enge, was wir als Wort hatten, dass Gott etwas macht in eurem Leben. Amen. Genau, also bei uns darf man Amen sagen, das heißt, so sei es und ich mag das gerne. Also wenn ihr hier Gast seid, das dürft ihr gerne machen. Genau, wir sind in einer Serie als Gemeinde und wir machen in der auch gerade so weiter, obwohl wir heute Segnung am Anfang haben und wir haben noch eine kurze Segnung auch am Ende des Gottesdienstes. Und es geht um die Liebe Gottes, es geht darum, dass Gott seine Gemeinde auffordert. In Offenbarung 2, die Gemeinde in Ephesus, eine Gemeinde, die in Erweckung, die im Aufbruch lebt. Er sagt, es ist gut, was ihr alles macht, lauter gute Dinge, aber vergesst die erste Liebe nicht, die erste Leidenschaft für Gott. Und über diese Liebe haben wir gesprochen. 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, dass wir lieben können, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn du Leidenschaft haben möchtest für Gott, ist es so wichtig, dass du zuerst erlebst, was Gott für eine Leidenschaft für dich hat. Amen. Das ist wirklich so. Wir können Gott nicht lieben. Wenn du erfährst, wie gut Gott ist, wenn du erlebst, dass Gott ein Wunder wirkt an deinem Körper, in deinem Leben, das begeistert dich. Und das möchte Gott nicht einmal machen, alle 10 Jahre, sondern Gott möchte regelmäßig, Tag für Tag, Woche für Woche in deinem Leben lebendig sein und handeln. Das mag nicht immer spektakulär sein, darin liegt die Kunst, auch die kleinen Dinge zu erkennen, aber Gott ist da, permanent und es ist gut. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir andere nur in dem Maß lieben können, wie wir uns selber lieben. Und das Maß, wie wir uns selber lieben, bestimmt eben die Tatsache, wie sehr wir wissen, dass Gott uns liebt. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, wirklich Ja sagt zu mir mit meinen ganzen Stärken und mit meinen ganzen Schwächen, mit all den Dingen, die ich gut kann und mit all den Dingen, die ich vielleicht nicht so gut kann. Und wenn ich versöhnt bin mit mir, dann kann ich andere Menschen lieben. Dann werde ich nicht kritisch sein, dann werde ich sie nicht richten, dann werde ich mich nicht erheben. Der Umkehrschluss sagt, wenn ich merke, dass ich kritisch bin, dass ich andere beäugen muss, dann fängt es bei mir an. Gott lädt mich ein, in dieser Liebe, die er für mich hat, zu wachsen in dieser Erkenntnis. Und darüber haben wir gesprochen. Andere lieben wir in dem Maß, wie wir uns selber lieben. Und selber lieben wir in dem Maß, wie wir erfahren haben, dass Gott uns liebt. Und das Dritte, was wir besprochen haben, ist, dass es keinen weiteren Beweis braucht, dass Gott dich liebt. Dass wir manchmal denken, ja, wenn Gott dieses und jenes macht, wir haben so Gleichungen, dann weiß ich, er liebt mich. Aber wenn er es nicht macht, dann zweifle ich wieder an der Liebe. Und auf der In 1. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, hieran haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Der Beweis, dass Gott dich leidenschaftlich liebst, ob du ihn kennst oder noch nicht, ist, dass er Mensch geworden ist und am Kreuz für deine Schuld bezahlt hat, damit du ewiges Leben bei ihm haben kannst und jetzt in dieser Zeit mit ihm leben kannst. Das ist der Beweis, Gott hat bewiesen, dass er dich liebt. Amen. Und das ist sehr gute Botschaft. Und da wollen wir einfach weitergehen über die Liebe Gottes. Ich möchte mit euch heute weitergehen und mir etwas anschauen, woran wir erkennen können, dass Gott uns leidenschaftlich liebt, dass Gott uns wirklich liebt. Und ich habe mir so, wenn ihr wollt, könnt ihr mal, wenn ihr wollt, oder ich bitte euch darum, wenn ihr eine Bibel dabei habt, den Hebräerbrief aufschlagen. Hebräerbrief 12, steht jetzt nicht auf der Folie, kannst warten. In Vers 5, da heißt es Folgendes. Herr, ich bete, das heißt es nicht, das bete ich noch. Ich bete, dass dein Wort lebendig ist heute Morgen, dass es Frucht bringt an unseren Herzen, dass es nicht geraubt wird, sondern dass das, was du vorbereitet hast, dass es zustande kommt in uns. Herr, erwecke Leidenschaft und Liebe zu dir in uns. Zeig uns, wie du bist, zeig uns deine Wege. Lass uns verstehen, wie du handelst. Lass uns in deinen Prioritäten und Kategorien denken und fühlen und setze es in deiner Gnade frei, Herr Jesus. Amen. Da heißt es, mein Sohn, aber es heißt auch meine Tochter. 2012 würde da auch meine Tochter stehen. Mein Sohn, meine Tochter, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wow, habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe. Und habe mir gedacht, also ich hätte es anders formuliert. Wenn man das liest, das hört sich echt irgendwie krass an. Also ich finde, es hört sich krass an. Und was dann ja die Prediger immer machen, die gehen dann in den Urtext und gucken, ob es da anders heißt und sagen, ja, das ist bestimmt nur falsch übersetzt. Aber du, im Urtext steht genau das Gleiche. Da steht tatsächlich, wenn der Herr liebt, den erzieht er, den bestraft er auch manchmal. Beziehungsweise das Wort strafen, das steht schönerweise anders da. Den weist er zurecht, den korrigiert er auch mal. Wen Gott liebt, den korrigiert er. Er erzieht aber jeden Sohn, jede Tochter, die er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Ich ersetze ab jetzt zur meisten Zeit Züchtigung mit Erziehung. Was ihr erduldet, ist zur Erziehung. Gott behandelt euch als Söhne und als Töchter, denn der ist ein Sohn, den der Vater, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Also der Autor stellt die Frage, hey, wenn du einen echten Vater hast, der dich liebt, der wird dich erziehen. Das klassische Beispiel, ich liebe meine Kinder, jedes einzelne von ihnen, also ich habe zwei und wir freuen uns auf unser drittes. Und ich liebe meine Kinder, deswegen erziehe ich sie. Und zwar in den Dingen, die nachvollziehbar sind. Ich erziehe definitiv meine Tochter, dass wenn ich Stopp rufe, wenn sie auf die Straße zu rennt, dass sie stehen bleibt. Und genau in diesen Kategorien erzieht Gott uns auch. Er will, dass du die Dinge lernst, die wichtig sind, damit du überlebst in dieser Welt. Und glaub mir, diese Welt hat tausend und eine Falle, in die wir reintappen könnten. Und die Sprüche sagen, die Furcht des Herrn bewahrt uns vor den Fallen des Todes. Also der Herr sagt, es ist total wichtig, dass du lernst, auf mich zu hören, weil du bist gar nicht so schlau, wie du vielleicht manchmal denkst. Also du bist schon schlau, aber manchmal vielleicht nicht so sehr, wie du denkst. Und es gibt Dinge, die hast du vielleicht noch gar nicht gesehen oder die weißt du noch gar nicht. Und Gott möchte dich davor bewahren. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe, dass er dir diese Dinge zeigt und dass er zu dir spricht. Mein Sohn, meine Tochter, schätze nicht gering die Erziehung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Wenn du wissen willst, ob du von Gott geliebt bist, du musst du mal schauen, ob er dich auch erzieht. Ob du manchmal das Gefühl hast, er lehrt dich eine Lektion oder es läuft nicht ganz so, wie du willst. Und wir denken dann immer, Gott liebt mich nicht, weil es nicht so läuft, wie ich will. Dabei sagt der Hebräerbrief, das ist der Beweis, dass er dich liebt. Dass er dir Dinge beibringt, die du und ich unbedingt lernen musst. Das ist doch fantastisch, oder nicht? Amen. Genau an der Stelle war es angebracht. Ihr seid gut. Also, was mir auch gefällt, ist, dass Gott uns im Vorhinein informiert. Das ist auch seine Liebe. Er sagt uns Dinge, die wir im Vorhinein wissen müssen. Und zwar habe ich mir das so überlegt, es gibt so ein Spiel, was wir mit Lene, die Lobpreis geleitet hat, und mit Alex manchmal gespielt haben. Das ist, ich glaube, das heißt Säulen der Erde. Und da musst du Geld ansammeln, das kennen vielleicht einige von euch. Aber wenn du nur Geld ansammelst und das nicht umlegst, dann siehst du am Ende alt aus. Wenn du da viele Goldstücke oder da liegen hast, aber das nicht in Punkte und Ware und so weiter umgelegt hast, dann hast du das Spiel verloren. Und es macht total Sinn, wenn du weißt, auf was du in diesem Spiel achten musst. Wenn du weißt, was ist denn der Sinn und das Ziel dieses Spieles und nicht, weil du vielleicht ein Monopoly-Crack bist, denkst du dir, ich haufe das ganze Geld an und danach hast du gar nicht gewonnen. Und Gott sagt uns auch, hey, du sollst dein Leben in einer Art und Weise gestalten, dass es Sinn macht und dass du gewinnst, dass du vollen Lohn bekommst. Und in 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, wenn ihr es aufschlagen wollt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi, also heute ist es mal so eine richtige Predigt, wo du dir die anderen Teile auch anhören musst, damit es so ein rundes Bild gibt, weil wir haben ganz viel über die Liebe Gottes gesprochen und heute knalle ich eine Bibelstelle nach der anderen raus, wo du vielleicht schluckst. Aber das ist Gottes Liebe. Der sagt dir im Vorhinein, hör zu, es ist ganz wichtig, dass du eins weißt. Du wirst eines Tages vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Und dort wirst du empfangen, was du durch den Leib, durch deinen Körper, also in deinem irdischen Leben vollbracht hast. Dementsprechend, was er Gutes und Böses getan hat. Das ist eine Botschaft, das ist total wichtig. Für die, die Gott kennen, aber auch für die, die Gott gar nicht kennen. Jeder Mensch, ob er es glaubt oder nicht, wird eines Tages vor Gott stehen und für sein Leben Rechenschaft ablegen. Und ich persönlich möchte da stehen und auf die richtige Karte gesetzt haben. Weil das ist nicht irgendwie eine Prüfungskomitee, Abitur oder was weiß ich was. Schon über Abitur wäre ich froh gewesen, wenn ich im Vorhinein informiert gewesen wäre. Dachte ich auch, unser Mathelehrer, das war der Direktor, es gab in Baden-Württemberg ist es so, dass es vom Ministerium 3 Abituraufgaben gab, also 3 Themen und er konnte das dann aussuchen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und er hat uns dann so gefragt, wenn es so in diesen 3 Kategorien, welche uns denn am besten gefallen würde. Und wir hatten uns als Klasse entschieden, das mit der Eulerschen Zahl. Und darauf habe ich mich dann auch ganz intensiv darauf vorbereitet. Und der war auch echt nett, also der hat uns nicht in die Pfanne gehauen. Aber als er morgens die Aufgaben durchgeschaut hat, hat er gemerkt, dass die mit der Eulerschen Zahl, also das mit diesem E, das Aufleiten, Ableiten und so weiter, hat er gesagt, ja, die war zu schwierig, da waren zu viele Kniffs drin, deswegen hat er die andere genommen. Und da saß ich ganz blöd da, weil ich dachte, ich habe zielgerichtet gelernt, meine Zeit effektiv genutzt, aber ich hätte breiter mich aufstellen sollen und breiter mich vorbereiten sollen. Und deswegen war ich eigentlich ganz gut in Mathe, aber das Abitur war dann, naja, nicht ganz so optimal. Schon da habe ich gemerkt, es wäre schön gewesen, wenn ich vorbereitet gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, auf welche Karte ich zu setzen habe. Und Gott sagt, hey, ich möchte, dass du im Vorhinein weißt, du wirst eines Tages vor mir stehen, hier einen Einschub. Ewiges Leben bekommst du nicht, weil du viele gute und wenig schlechte Sachen tust. Ewiges Leben bekommst du, weil du erkennst, dass du einen Erlöser brauchst. Weil du merkst, keiner von uns ist mit Gott im Reinen, jeder von uns. Und wenn du noch so ein feiner Kerl bist und so viel Geld spendest und so gute Sachen machst, nichts davon wird dir ewiges Leben schenken. Ewiges Leben bekommt, wer sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Wer weiß, ich habe Schuld in meinem Leben und ich brauche einen Erlöser. Mein Erlöser ist gestorben für meine Schuld und er lebt heute und er reicht mir die Hand. Das gibt ewiges Leben. Und dann sagt aber Gott, gibt es einen Zeitpunkt für alle, die ewiges Leben haben. Die sollen vor mir stehen und da kommt es zu einem Gericht. Aber dieses Gericht, von dem wir gerade vorgestellt haben, das hört sich erstmal so erschreckend an, das ist eigentlich ein Gericht, wo du Lohn empfangen sollst. Da heißt es, jeder soll Lohn empfangen für das, was er getan hat. Und das ist positiv gemeint. Also du kannst vor das Lohn B einfügen, Belohnung. Also du sollst Belohnung bekommen vom Herrn für alle, die gläubig sind. Und Gott möchte, dass du das davor weißt. Offenbarung 22, 11 und 12, da heißt es, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Gott kommt mit seinem Lohn. Du sollst von Gott Belohnung empfangen. Das ist ganz wichtig für alle, die mit Gott leben, die gerecht sind vor Gott. Du sollst, wenn du vor Gott stehst, Belohnung empfangen. Und deswegen ist es ganz wichtig, na, für was gibt es denn Belohnung? Also meine Tochter weiß genau, wofür es Belohnung gibt. Und das ist ja genau auch Ziel der Sache. Ich belohne sie für die Dinge, die wichtig sind. Sie hat übrigens Ohrringe bekommen, wenn ihr sie seht. Und wenn ihr sie darauf ansprecht, freut sie sich bestimmt. Das war eine Belohnung, weil sie was ganz toll gemacht hat. Sie hat Mist gebaut und eine Freundin hat ihr einen Tipp gegeben, doch einfach zu lügen. Und sie kam und hat gesagt, du, nee, ich sag denen die Wahrheit, was ich gemacht habe. Und das fand ich super. Das hat das gleich ausgeglichen, dass sie einfach gerade gestanden ist für das, was schiefgelaufen ist. Und dafür hat sie eine Belohnung bekommen. Und Gott möchte dich auch belohnen für die Dinge, die gut laufen. Amen? Also nicht aus eigener Leistung, da kommen wir gleich drauf. Für was gibt es Lohn? Ganz kurz. Wenn du vor Gott stehst eines Tages und es gab Herausforderungen in deinem Leben und ich bin sicher, du hattest auch eine, also ich hatte eine oder auch zwei oder drei. Und wenn du da an Gott festgehalten hast, dann gibt es dafür Lohn. Nehmen wir mal Abraham. Der bekommt eine Verheißung, dass er ein Kind bekommt und hält daran fest. Und es ist doch eigentlich Belohnung genug, dass er den kleinen Isaak bekommen hat, wenn ihr die Geschichte kennt. Aber nicht nur, dass Gott ihn in diesem Leben belohnt hat, indem er seine Verheißung bekommen hat. Er sagt nur, ich bin so berührt, Abraham, dass du mir glaubst, ich werde dir sogar noch in der Ewigkeit dafür Lohn geben. Hey, so ist Gott. Also Gott ist nicht knausrig. Gott sagt, ey, ich belohne dich hier, aber ich will dich dann nochmal belohnen. Wenn du geglaubt hast, wenn du Gott vertraut hast, will Gott das belohnen. Glaub mir, das macht schon den Unterschied hier in deinem Alltag, wenn du Gott vertraust. Kennt das? Kann das irgendjemand nachvollziehen? Wenn du darauf vertraust, dass in deinen Herausforderungen, danke für die, die sich gemeldet haben, wenn du in deinen Herausforderungen Gott vertraust, das macht schon den Unterschied Montag früh, wenn du herausgefordert bist im Studium oder auf Arbeit. Aber dann sagt Gott noch eines Tages, du, ich habe das gesehen. In Anbetracht von Herausforderungen hast du mir geglaubt. Das hat Lohn bei mir. Das hat mich berührt. Glaube berührt Gott. Glaube begeistert Gott. Wahrhaftigkeit. Psalm 24, Psalm 15. Wenn jemand zum Unheil geschworen hat, aber gerade steht für seinen Fehler oder trotzdem durchzieht, was er gesagt hat, eine Wahrhaftigkeit, eine integere Person, das gibt dir kein ewiges Leben. Ewiges Leben gibt Jesus. Aber es gibt Lohn. Gott sagt, ich habe deine Wahrhaftigkeit gesehen. Ich habe gesehen, dass du ein integrer Mann, eine integere Frau warst. Dass du treu warst in den kleinen Dingen. Hey, Väter und Mütter, die ihre Kinder groß sind, die sich investieren, die Nacht für Nacht aufstehen, da gibt es so einen lustigen Film. Vor allem Mütter, die nachts aufstehen, weil der Vater die Punkte abgreifen möchte in diesem Film, aber dann sagt er, sollten die Punkte nicht eher an deine Frau gehen. Es ist ja teils, aber hey, Gott sieht sowas und Gott belohnt diese Dinge. Gott belohnt Vaterschaft und Mutterschaft. Gott belohnt Glauben, Gott belohnt Wahrhaftigkeit. Gott belohnt diese Dinge und etwas anderes, wo er sagt, dafür gibt es Lohn. Das ist ein Ziel, was ich sehen möchte, wenn du eines Tages vor mir stehst, ist, dass mein Sohn in dir Gestalt angenommen hat. Jüngerschaft bedeutet, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie ihm dann ähnlich werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder, ich bitte euch darum, eine Bibelstelle aufschlagen. Lass uns Philipper 1 nehmen, Philipper 1, Vers 6. Da heißt es, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Und dann, wenn ihr springt in Vers 11, Entschuldigung, in Vers 10, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Bibelstelle Römer 8, Vers 29, da heißt es, wir sollen dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Oder Lukas 6, Vers 40, wir sollen werden wie unser Meister, wie der Lehrer. Gott möchte, wenn du zu Jesus kommst, dass du Jesus ähnlich wirst. Dass du ihm ähnlich wirst. Das heißt nicht, dass wir hatten so eine gute Diskussion am Donnerstag bei uns in der Leiterschulung. Das heißt nicht, dass wir alle kleine Roboter sind, alle Zimmermänner sind, Latschen anhaben und ein weißes Gewand und lange Haare. Aber das bedeutet, dass du von deinem Wesen, von deinem Charakter Jesus ähnlich sein sollst. Du sollst, er möchte ihn in dir erkennen. Das heißt, wenn du vielleicht jemand bist, der von Neid getrieben ist, möchte Gott in dieser Lebenszeit, die er mit dir hat, dich so verändern, dass der Neid aus deinem Leben verschwindet. Dass man merkt, hey, du bist jemand, der anderen was Gutes gönnt. Klammer auf, du kannst anderen was Gutes gönnen, wenn du erlebst, dass Gott dir ganz viel Gutes gönnt. Amen. Klammer zu. Ganz wichtig, die Dinge produzieren wir nicht selber, das macht Gott. Die Sachen, wenn du merkst, dass, wenn du zum Beispiel jemand bist, der nicht immer wahrhaftig ist, der immer leicht lügt oder leicht täuscht oder schlecht redet über Menschen, dann ist es Gottes Ziel, dass du nicht so bleibst, wie du bist, sondern dass du dich veränderst, dass wenn du eines Tages vor Gott stehst, dass Gott dich sieht und sagt, ja wirklich, Jesus hat in dir Gestalt angenommen. Du warst jemand vielleicht, der immer schlecht geredet hat, der Leute verleumdet hat, weil er sich selber so unsicher war. Und dann, weil du dir so unsicher warst, hast du über die andere geredet, die sich so komisch anzieht und immer so komische neue Autos hat. Und eigentlich hatte ich das total geärgert, weil du es gern gehabt hättest. Aber hey, dann bist du mit Gott eine Zeit lang gegangen und Gott hat dich verändert. Und Gott sagt, das ist mein Ziel, dass Jesus in dir Gestalt annimmt, dass ich ihn in dir erkenne, dass du vollendet bist in Christus. Dafür gibt es Lohn. Wenn wir vor ihm stehen, ist das etwas, nach was er Ausschau hält. Hat Christus in dir Gestalt angenommen? Hat er dich verändert? Bist du ihm ähnlich geworden? Das klassischste Beispiel als letztes, die Liebe. Gott ist die Liebe. Und wir sollen Menschen sein, die selbstlos lieben. Wir haben es die letzten Wochen besprochen. Es ist leicht, die zu lieben, die uns lieben. Und es ist viel schwerer, die zu lieben, die dich gar nicht lieben. Oder die dich gar nicht riechen können. Und dann vielleicht noch Sachen erzählen, die gar nicht stimmen. Und dann sollst du sie auch noch segnen und ihnen Gutes wünschen. Und Gott sagt, ja, das möchte ich sehen. Ich möchte sehen, ob das in dir passiert. Und wenn wir ehrlich sind, das kann keiner von uns. Da brauchst du dich gar nicht anfangen anzustrengen. Das kriegst du und ich gar nicht hin. Das ist etwas, was Gott in uns wirkt, aber was ihm wirklich wichtig ist. Und hier kommt die Frage, das würde jetzt erst kommen, aber unser Klicker ist weg, deswegen, aber ist gut, jetzt steht es schon da. Die Frage ist, was ist sein Teil und was ist meiner in dem Prozess? Wenn das stimmt, dass ich vor ihm stehen soll und dass Christus in mir Gestalt angenommen haben soll, was ist dann meine Verantwortung darin und was ist seine Verantwortung? Und wenn ihr zurückgeht in diese Philipperstelle, die wir gerade schon gelesen haben, Philipper 1, Vers 6, da schreibt Paulus, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf diesen Tag Christi Jesu. Der Tag Christi Jesu ist der Tag, wo du vor Gott stehst. Und Paulus sagt, hey, ich möchte, dass du weißt, er hat das Werk begonnen in dir und er wird dieses Werk vollenden. Amen. Das muss dir Mut machen. Das muss dir sagen, ja, das ist gut, Gott macht das in mir. Vers 10, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr laut und unanstößig seid auf diesen Tag, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Hans-Peter gewirkt wird. Nein. Die durch Jesus Christus gewirkt wird. Das ist wichtig. Gott wirkt diese Dinge in dir, nicht du. Es ist total wichtig, was ist deine Verantwortung und was ist meine Verantwortung. Es ist wichtig in meinem Leben, also, ich weiß nicht, ihr habt ja auch Arbeitsaufteilung, zum Beispiel bei uns kauft dann der eine ein und der andere kocht damit was ganz Leckeres. Oder vielleicht ist es in deiner Familie so, du arbeitest und der andere gibt es aus. Also es ist ganz wichtig, dass man weiß, was seine Aufgabe ist und was nicht seine Aufgabe ist. Das muss sich einspielen. Und auch in unserem Leben mit Gott ist es wichtig, dass du weißt, was ist denn dein Anteil, weil den kann Gott dir nicht abnehmen. Und was ist sein Anteil, den musst du nicht tun. Da musst du nicht unter Druck kommen, da musst du dich fallen lassen. Und der Herr möchte uns diesen Unterschied zeigen. Und in Hebräer 12, Vers 5, da steht was darüber, was unser Anteil ist. Kannst noch kurz diese Folie so lassen. Schlag nochmal Hebräer auf, 12, Vers 5. Also er vollendet das Werk in mir. Er wirkt es in mir. Er vollendet die Frucht der Gerechtigkeit. Und was ist mein Anteil? Das haben wir vorhin gelesen. Mein Sohn, meine liebe Tochter, schätze nicht gering des Herrn Erziehung und ermatte nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Das ist dein Anteil. Dein Anteil ist, es nicht gering zu schätzen, wenn Gott dich erzieht, wenn Gott dich zurechtweist, wenn Gott dich korrigiert. Und dein Anteil ist, nicht zu ermatten. Andere Übersetzungen, lass dich nicht entmutigen, wenn Gott dich korrigiert. Andere Übersetzungen, sei nicht entrüstet, wenn Gott dich korrigiert. Vielleicht kannst du einmal weiterklicken. Mein Sohn, schätze nicht gering. Ne, nochmal zurück. Schätze nicht gering, verachte nicht. Ich habe mir mal, die Sprüche ist eins meiner Lieblingsbücher, auch für die, die das erste Mal da sind oder neu da sind. Sprüche hat 31 Kapitel, für jeden Tag eins. Wenn du mal nicht weißt, was du lesen sollst oder deinen Bibelleseplan verloren hast oder und so weiter und so fort. Jeden Tag ein Kapitel der Sprüche ist Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ihr beim zweiten Spruch lesen könnt. Da heißt es, ich schlage es jetzt nicht auf, wir lesen es von hier, nehmt an meine Erziehung, meine Zucht und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold. Da sagt er, Leute, Es ist viel wertvoller, wenn ich dich erziehe, wenn ich dir was beibringe, wie wenn du viel Gold bekommst. Mal ganz praktisch, dein Leben wird reicher im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du hörst, was ich zu sagen habe, viel reicher, wie wenn du den neuen Maserati, das neue iPhone oder was weiß ich was hast. Wenn du hörst, was ich dir zu sagen habe, macht das dein Leben viel reicher, viel erfolgreicher, viel erfüllender, als es Geld jemals tun könnte. Das ist, was der Autor meint. Nimm das viel eher an. Nimm gerne auch Gold an, wenn es dir jemand schenkt. Aber hier sagt er, hey, im Zweifel sind meine Worte viel wirksamer und machen einen viel größeren Unterschied. Und die Einleitung gefällt mir auch gut. Sprüche 1, Vers 7. Zucht verachten nur die Narren. Oder meine Tochter, der habe ich mal so eine Geschichte erzählt von irgendeinem biblischen Helden, ich weiß nicht mehr wer. Und dann habe ich erklärt, dass es gut ist, aus Fehlern zu lernen und so weiter. Und dass wer das nicht tut oder das nicht möchte, der ist ja dumm, sagen ja auch die Sprüche. Und letztens habe ich ihr wieder was erzählt und dann sagt sie, ja Papa, und der ist dann dumm. Und dann habe ich gesagt, genau, eigentlich bringst du es genau auf den Punkt. Die Sprüche sagt es manchmal ganz einfach, kann jeder verstehen. Wer Ermahnung hasst, wenn du es nicht magst, dass dir was gespiegelt wird. Wenn du, uns kommt natürlich immer auf die Art drauf an und wer es macht. Also davon, das ist klar, ne? Aber wenn du generell, und sei ehrlich zu dir, es nicht magst, wenn du auf etwas hingewiesen wirst, dann sagt die Bibel, ist das eigentlich dumm? Weil es total wichtig ist, dass wir uns verändern lassen. Warum? Weil du vorher informiert bist. Ich habe das ein paar Mal erzählt, ich möchte es aber nochmal an der Stelle erzählen und einer hört es jetzt das dritte Mal die Woche, weil ich ihn in der Bibelschule hatte, in der Leiterschaftsschulung, jetzt sitzt er auch noch hier. Also hörst du die Geschichte nochmal, aber mich berührt sie, deswegen möchte ich sie euch nochmal erzählen. Meine Frau hat mir gespiegelt, dass ich, also sagen wir es so, als ich mich bekehrt habe, da hatte ich die großen 5 Klopper und dachte, das ist eh klar, mit denen habe ich Probleme. Also ich war noch in Drogen, ich hatte Probleme mit gewissen sexuellen Dingen und ich wusste, okay, mir war ziemlich schnell klar, dass Gott mich hier frei machen möchte und mich verwandeln möchte. Das habe ich mir auch gewünscht, weil ich gemerkt habe, das hat echt keine Freiheit gebracht. Gut, dann hat das Gott gemacht und dann dachte ich, jetzt sind wir durch, vollendet, jetzt können wir zu den wichtigen Dingen kommen. Aber du, das hört gar nicht auf. Ich liebe das zum Beispiel bei Oliver, der hier gerade die Opferansage gemacht hat. Der ist Designer. Und in was für einer Filigranität, also wie filigran der ist. Und wie, nicht perfektionistisch, aber wie exzellent er arbeitet. Ich würde da, und dann ist gut. Und er macht da hier noch und da noch und so weiter und so fort. Und Gott ist auch so. Der macht erstmal die großen Klopper weg und dann beginnt der Feinschliff. Für den Tag Christi, wo Christus in dir Gestalt annehmen soll. Und vielleicht, ich hätte bei mir gesagt, also ein Lügner, war ich jetzt in der Form nie, also das war jetzt nie, ich habe genug andere Sachen, aber jetzt so im Sinn von groß und viel, gut, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so die Liste im Himmel sehen würde, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen, aber jetzt gefühlt war das jetzt nicht so mein großes Problem, dass ich lüge, überhaupt nicht. Und dann habe ich mal mit meiner Frau gesprochen, dann sagt sie so zu mir, ja, du bist aber im Detail manchmal nicht ganz ehrlich, du bist so geschickt, so irgendwie. Und dann habe ich gesagt, naja, also das stimmt ja auch überhaupt nicht. Aber ich habe mir angewöhnt, dass ich dahin höre, wenn sie das sagt. Nicht nur, wenn sie es sagt, auch wenn ich das nicht gleich greifen kann, um das mitzunehmen. Dann habe ich es mitgenommen und gesagt, okay Gott, wenn du das auch so siehst, dann darfst du mir das zeigen. Da war noch eine Situation dazwischen, habe gebetet, zeig mir das, sprich zu mir. Gut, kam nichts, dachte ich, die Sache ist durch, habe ich falsch gedacht, bin eingeschlafen und hatte nachts einen Traum. Und in diesem Traum war meine Aufgabe gewesen für einen Freund, wir leben in einem großen Haus mit 4 Familien zusammen und ich sollte einen Parkplatz organisieren für ein großes Schiff. Also auf diesem Parkplatz. Ich wusste, ich soll bei unserem Hausbesitzer fragen, ob er sein Schiff dort unterstellen kann. Frag mich nicht nach der Symbolik. Das war der Traum. Dann sehe ich in dem Traum, wie er um die Ecke biegt mit seinem großen Schiff. Und in dem Augenblick fällt mir ein, oh, du hast ganz vergessen nachzufragen, ob er das Schiff hier parken kann. Renn runter und sage ihm, Matt, schön, dass du schon da bist. Ich habe mir überlegt, es wäre viel praktischer, wenn du dein Schiff hier draußen so am Straßenrand parken würdest, weil dann könnten wir auch gut rangieren und so weiter und so fort. Und habe das ganze Ding, mein Vergessen, eigentlich getarnt als, ich habe eine ganz clevere Idee, wir könnten das ganz anders machen und es ist für uns beide viel besser. Und eigentlich ist die Wahrheit, du, ich habe es vergessen, es tut mir leid. In dem Traum hatte ich noch eine zweite Szene, wo jemand anderes was Ähnliches mit mir gemacht hat. Das ist lustig, in meinem Traum fand ich das, wie ich gehandelt habe, total legitim. Also ich kam mir da gar nicht komisch bei vor, ich dachte, so ist es gut. Und dann habe ich den anderen Typ gesehen, wie er was Ähnliches mit mir macht. Ich hatte ihm gesagt, wenn du übernachten willst bei uns im Haus, dann musst du mit dem und dem telefonieren. Und dann hat er das, also hat er gesagt, nee, genau, ich habe gesagt, bitte ruf erst mich an, weil ich möchte das dort klären, das hat einen bestimmten Grund. Und in dem Traum hat er das nicht gemacht, sondern hat sich direkt an ihn gemeldet und saß dann plötzlich im Haus und hat dann gesagt, na, aber ich dachte, wir haben das so ausgemacht. Und ich wusste, nee, im Detail, ich weiß genau, wir haben das nicht so ausgemacht, das war mir total wichtig. Und bei ihm habe ich genau gesehen, wie er getrickst hat. Und beim Aufwachen wusste ich, ei, du trickst auch. Und das ist jetzt keine grobe, das wirst du wahrscheinlich noch nicht mal merken. Nee, weil es war ja auch clever. Aber der Heilige Geist hat es gemerkt. Und der Heilige Geist hat gesagt, du, ich mache Feinschliff, Exzellenz und ich möchte, dass du eines Tages vor mir stehst und dass du Lohn empfängst. Und du würdest jetzt nicht sagen, dass du ein Lügner bist oder dass du unehrlich bist, aber ich möchte dich weiter verändern. Und da sind Feinheiten in deinem Leben, die möchte ich verändern. Mein Sohn, wenn ich dich erziehe, wenn ich dich korrigiere, dann nimm das an. Achte das nicht gering. Schätze das nicht gering. Verachte das nicht. Wir haben so dieses Gefühl, naja, wenn es nicht so groß ist, ist doch nicht so wild. Hey, wenn es den Herrn kümmert, dann sollte es dich auch kümmern. Das ist einfach so. Wenn er sagt, du mich bewegst, ich würde es gern verändern, dann lass es dich auch bewegen und lass es ihn verändern. Amen. Der zweite Teil ist, was auch deine Verantwortung ist. Nochmal, der Herr verändert das jetzt in meinem Herzen. Was habe ich damit gemacht? Ich habe gesagt, Herr, du hast vollkommen recht. Ich merke, dass ich im Detail manchmal so trickse. Und dann habe ich ihm das hingelegt und habe ich gemerkt, in der laufenden Woche sind mir plötzlich laufend so Situationen aufgefallen, wo ich so und durch und gemerkt habe, ey, schon wieder. Und dann verdamme ich mich auch nicht. Aber ich habe gesagt, Herr, du hast vollkommen recht. Ich sehe es ja jetzt an allen Ecken und Enden. Verändere das. Ich verachte das nicht. Mach das anders in meinem Leben. Und so ist es. Nicht verdammen, nicht ermatten, nicht ermüden, wenn du aufs Nächste klickst. Ermatte nicht, lass dich nicht entmutigen. Wenn du so etwas siehst bei dir, lass dich nicht entmutigen, auch wenn es da noch 10-mal auftaucht. Die Aufgabe des Herrn ist es, das Werk zu vollenden. Das macht ja er dann in deinem Innersten. Und er nimmt sich manchmal mehr Zeit, als wir uns nehmen würden. Also wir denken uns manchmal, Gott, mach es jetzt in einem Gebet. Und manchmal nimmt sich Gott ein halbes Jahr für sowas oder ein Jahr. Dann lass dich nicht entmutigen. Ermatte nicht. Vertraue Gott, dass das Werk, was er begonnen hat, er wird es vollenden. Wenn er dir das gezeigt hat in deinem Leben, wenn du merkst, er hat letzte Woche zu dir etwas gesprochen, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du in der Arbeitssituation umgehst, wie du dieses oder jenes tust und du merkst, oh, eigentlich möchte Gott hier was neu machen. Lass dich nicht entmutigen. Gott hat es in dir, hat es angesprochen, Gott wird es verändern. Deine Aufgabe aber ist, hör es, wenn er es sagt. Hör es und bleib dran und verwechsle nicht Korrektur mit Ablehnung. Wie Hebräer 12, Vers 5 sagt, wenn der Herr liebt, den korrigiert er. Das ist kein Zeichen von Ablehnung, das ist ein Zeichen von Wertschätzung und von Liebe. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Einmal weiterklicken bitte. Wie macht er das? Auf ganz unterschiedliche Weise. Durch Träume, wie wir gerade gehört haben, durch Engelsbegegnungen gerne auch, indem du ins Wort gehst, was liest, indem du im Film einen Charakter siehst und denkst dir, Gott, ist der komisch und plötzlich fällt dir auf, oh, du bist ja ganz genauso. Also es gibt ganz viele Arten, wie Gott uns korrigiert oder auf Dinge hinweist, aber Gott macht es auch durch Menschen. Und er macht es mit Vorliebe durch Menschen, weil dafür braucht es eine gewisse Form von Demut, um etwas von Menschen zu nehmen. Vor allem gibt es so die besonderen Menschen, wo es ganz viel Demut braucht bei dir, weil du denkst, ja, also wenn es der mir gesagt hat, aber die und wie sie es wieder gesagt hat, und das ist das Problem. Das ist auch bei, zum Beispiel bei Ehepaaren ist es das Ding. Deine Frau sieht manchmal Dinge oder dein Mann, die siehst du gar nicht. Aber weil die Verpackung nicht perfekt ist, wie sie es liefert, lehnst du es ab. Und die Herausforderung besteht darin, sie hat es vielleicht etwas euphorisch oder sagen wir eher emotional gesagt, aber sie hat vielleicht recht. Oder umgekehrt genauso. Vielleicht hast du es in einer Art und Weise gesagt, wo man sagen könnte, könnte man auch festlegen, lern erst mal das anders zu sagen. Ja. Aber lern du es trotzdem zu hören, was dir gesagt wird so. Das gilt nicht nur bei Ehepaaren so, das gilt auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen so. Ich habe das mir wirklich für mich entschieden. Ich möchte hören, wenn Menschen mir was spiegeln, auch wenn die Form komisch ist. So. Ich möchte es wirklich hören. Auch wenn ich merke, nee, also, auch wenn es total, manchmal ist es ja auch wirklich total falsch, wie Menschen etwas sagen oder total verletzend. Und dann merke ich, okay, das ist wirklich nicht cool, das hat auch wehgetan. Aber Herr, wenn da was drinsteckt, wenn da Wahrheit drinsteckt, dann zeig mir das, dass du es genauso siehst. Ich achte das nicht gering. Ich verachte das nicht, wenn du mich korrigieren möchtest. Hey, und Gott möchte dich höchstpersönlich zu dir sprechen, aber 100% auch durch Menschen. Er möchte durch Menschen zu dir sprechen. Und ein großes Problem, was uns einer der größten Räuber, einer dieser Haltung, die uns am meisten wegnimmt, ist Stolz. Und Stolz steht dieser Sache im Wege. Und deswegen liebt es Gott auch, durch Menschen zu uns zu sprechen, weil es dafür Demut braucht. Ich meine, für die ganze Geschichte kennen, der höchste Engel mit der meisten Verantwortung war Luzifer. Der hatte keine schlechten Eltern, auf denen er sich ausruhen kann, sagen, ja, ich habe eine Vaterwunde, deswegen bin ich abgefallen. Der Typ war im perfekten Umfeld und wollte nicht Anbeter sein, sondern er wollte angebetet werden. Und Gott wird nochmal zeigen, am Ende der Zeit, nachdem er 1000 Jahre Herrlichkeit aufgerichtet hat, wird er nochmal zeigen, dass Menschen abfallen werden von ihm, nicht weil die Umstände schlecht waren, sondern weil sie Gott nicht lieben wollen. Das ist Stolz. Und Stolz kannst du nicht austreiben. Bei Stolz musst du umkehren. Das ist eine Haltung, die du verändern musst. Wenn du die bei dir bemerkst, bist du in der Verantwortung, die zu verändern. Und eine super Möglichkeit ist, sich von Menschen was sagen zu lassen. Wie gesagt, alles in einem gewissen Maß, nicht jeder muss in dein Leben reinreden, das meine ich nicht. Aber weich zu sein und zu wissen, Menschen werden mir etwas sagen und darauf soll ich achten. Ich möchte es mit einem Beispiel beenden von David. Der liebe David, den die meisten von euch kennen, ein König im Alten Testament, bevor er seine Herrschaft angetreten hat, gab es einen anderen König, Saul, der hat es verbockt, der hat dann sein Königtum verloren. Und David soll König werden. Und bis er König wird, muss er in der Wüste und in den Landschaften Israels umherziehen mit seiner Gefolgschaft. Er hat Leute um sich gesammelt. Sie haben da verschiedene Kriege, die sie führen und verschiedene tägliche Herausforderungen, unter anderem die Essensbesorgung. Und es gibt da den guten Nabal, das ist ein Mann in seinem Umfeld. Wenn du draufklickst, habt ihr unten die Bibelstelle. Kannst gerade zweimal klicken oder einmal. Ne, Entschuldigung, einmal hat gereicht. 1. Samuel 25, 32, also in 1. Samuel 25 steht die Geschichte. Und dieser Nabal ist ein wohlhabender Mann, der viele Herden hat, der viel Wein hat, viel Trauben, viel Kuchen, also alles, was du haben möchtest, wenn du in der Wüste schon lange umherläufst. Und der gute Nabal hatte auch große Schafherden. Und Davids Männer, immer wieder auf ihrer Reise sind sie manchmal gekreuzt. Die Wege dieser beiden Herren und ihrer Gefolgschaft und ihrer Herden haben sich gekreuzt. Und Davids Männer, immer wenn sie in die Nähe von den Leuten kamen, haben diesen Leuten gedient. Das heißt, sie haben sich nachts mit ihrer Armee um sie herumgestellt, sie haben sie bewacht, dass den Leuten kein Unheil naht, keine anderen Armeen, keine wilden Tiere. Und sie haben darauf geachtet, dass nicht ein einziges Schaf von diesen Schafen von Nabal verloren gegangen ist. Sie haben sich auch nicht daran vergriffen, sondern sie waren einfach loyal und haben ihre Stärke eingesetzt für Nabals Herde. Als sie dann mal wirklich Hunger haben und Nabal in der Nähe ist, denken sie sich, vielleicht können wir zu Nabal eine Delegation schicken und ihn fragen, ob er ein bisschen Essen uns geben kann, weil der Magen doch sehr knurrt. Und sie schicken die Gefolgschaft raus, sie kommen zu Nabal und sagen, hey, wir haben deine Leute beschützt, wir haben immer darauf aufgepasst, wir haben uns nie was genommen, heute haben wir Hunger, kannst du uns was geben? Und der liebe Nabal sagt, ja, auf gar keinen Fall. Wer bist du denn überhaupt und wer ist denn der Typ, der David? Da kann ja jeder der Hergelaufene kommen. Wieso sollte ich ihm etwas von meinem Hab und Gut geben? Auf gar keinen Fall. Auch hier ist ein Punkt. Wenn du eine Person bleibst, die weich bleibt, dann solltest du eigentlich, ohne dass Menschen lautstark dir was ins Gesicht spiegeln, schon spüren, wenn der Heilige Geist dich korrigiert. Ganz oft rede ich mit Menschen, die dann sagen, ja, eigentlich wusste ich es schon, als ich es getan habe. Genau, so ist es. Eigentlich sollst du so weich sein und spüren. David war ein Mann, als er sich an Saul vergreifen möchte, ich gehe jetzt nicht in die Details der Geschichte, da ist es nur, und sein Herz fing ganz stark an zu pochen. Und David wusste, das ist der Herr. Und dann tritt er zurück und sagt, ich habe das nicht gemacht, weil der Herr hat mich davon abgehalten. David war ein sensibler Mann. Da hat es nicht ein Engel mit einer großen Posaune gebraucht, die ihm ins Gesicht trötet und sagt, Vorsicht, Falle. Sondern der war sensibel und hat gemerkt, okay, Gott sagt Stopp, dann mache ich Stopp. Und so sollen wir sein. Und dieser Nabal, der hat gar nichts gehört. Der hat gesagt, auf keinen Fall gibt es was zu essen. Und da hat auch nichts mehr angeklungen bei ihm. Und die Knechte haben dann vielleicht noch versucht zu, schlichten, aber es hat einfach nicht hingehauen. Also sind sie zu seiner Frau, weil sie wussten, die ist noch weicher und die ist sensibler. Haben ihr die gleiche Geschichte erzählt und die gute Abigail, die hat gesagt, ja, das machen wir. Hat die Esel vollladen lassen mit Kuchen, mit Trauben, mit allem Möglichen, was es zum Essen braucht und hat einfach die ganze Delegation Richtung David geschickt, ist selber mitgegangen und kommt vor David, also kommt vor ihn und seine Leute und wenn ihr das aufschlagt, erstes Buch Samuel 25, da kommt sie vor ihm, sagt, ärgere dich nicht, David, also ich habe dir das jetzt alles gebracht, verzeih meinem Mann, also meinem Herrn, sagt sie, er ist einfach ein Tor, er ist nah, dass er dir nicht geholfen hat, aber ich helfe dir jetzt. Und dann sagt sie in Vers 26, nun aber mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst, der Herr, also der König, hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Die Frau kommt vor David und sagt zu David, David, du wurdest jetzt von Gott bewahrt, dass du in eine Falle getappt bist. Weil David hat sich entschieden, gut, wenn ich nichts zu essen bekomme, dann mache ich die ganzen Leute platt. Alle platt machen. Und Gott hat gesagt, du, dann hättest du Blutschuld an deinen Händen. Das ist nicht Sinn der Sache. Und bewahrt ihn vor einem Fehler. David war hitzköpfig, dachte, ey, das lasse ich mir nicht bieten. Und Gott sagt, nee, warte, ich möchte dich vor dieser Falle bewahren. Und wie spricht Gott zu ihm in dieser Form? Erstens, zur damaligen Zeit durch eine Frau. Das ist wirklich revolutionär zur damaligen Zeit. Sie sagt ihm etwas, sie korrigiert ihn in Anführungszeichen, sie weist ihn zurück in der Situation und dann noch die Frau von dem Typen, den er gerade platt machen möchte. Wo du denken könntest, das ist doch Manipulation pur. Na klar kommst du und sagst dann noch, packst noch ein, das ist von Gott dran. Du willst, dass dein Mann lebt. Das könntest du denken. Und die Frage ist, kannst du erkennen, wenn Gott dich korrigiert? Egal in welcher Form er kommt. Meiner Tochter habe ich beigebracht, langsam zu essen. In den Jahren kriegt ihr auch viele Beispiele von meinem Sohn, aber der ist noch zu klein. Also immer von meiner Tochter. Also meine Tochter, der habe ich beigebracht, langsam zu essen. Und dann sitze ich manchmal am Tisch und sage, Papa, du isst gar nicht langsam. Und dann so, ah, recht hat sie. Kannst du erkennen, wenn Gott, in Anführungszeichen, kannst du erkennen, wenn Gott zu dir spricht? Muss das der Pastor sein? Muss das der große Prophet so und so sein? Muss das der Engel höchstpersönlich sein? Muss das ein spektakulärer Traum sein? Oder kann das Tante Frieda aus Huxtebude sein, die dir einfach was sagt? Kannst du Gott erkennen, wenn er dir was sagt? Hörst du das? Spürst du das? David hätte sich denken können, ey, das ist die Frau von dem Typen, das ist doch nicht Gott. Wenn ihr in Vers 32 geht, David sagte zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Feinfühligkeit und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. David wusste, du bist von Gott gesandt. Und dann hat er sie geheiratet gleich danach. Weil Gott hat sich um den Mann gekümmert und Gott hat ihn platt gemacht, um es mal etwas drastisch zu sagen. Wenn du hier theologische Schwierigkeiten mit hast, bitte nach dem Gottesdienst deine Frage stellen. Aber gut, er hat auf jeden Fall erkannt, dass Gott derjenige war, der hier zu ihm gesprochen hat. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr erkennt, wenn Gott zu euch spricht. Die andere Geschichte in 2. Samuel, die erzähle ich jetzt nicht. Da hat David auch Mist gebaut, richtig Mist gebaut. Und dann kommt ein Prophet zu ihm und sagt, David, was du hier gemacht hast, ist absolut falsch. Und David wird total überführt von seiner Schuld. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und der Prophet sagt zu ihm, damit ist deine Schuld von dir gewichen. Was der 1. Johannesbrief sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. David konnte Korrektur nehmen, egal von wem. Ob es der große, gesalbte Mann Gottes war oder ob es einfach die Frau von seinem Feind war. Egal wie die Form war, er konnte Gott erkennen. Ich fasse es zusammen. Du sollst vorab informiert sein. Christus soll in dir Gestalt annehmen auf den Tag Christi. Und Gott möchte Dinge in dir verändern. Und deswegen sollst du es nicht verachten, wenn er dich korrigiert. Das müssen nicht nur die großen Klopper sein, das können auch die feinen Dinge sein. Das können auch die großen Klopper sein. Du sollst es nicht verachten, du sollst aber auch nicht ermatten. Du sollst dich nicht entmutigen lassen. Das heißt, auch für diejenigen, wenn ihr merkt, ihr seid schon ganz lang an der Stelle dran. Als ich mich bekehrt habe, da war ich noch ein gutes Jahr in Drogen und ich kam da einfach nicht raus. Und dann saßen wir mal bei Freunden und da waren verschiedene Christen. Und ich habe erzählt, wie begeistert ich bin von Gott. Und dann hat jemand mitbekommen, dass ich eben noch gewisse Dinge konsumiere. Und dann hat sie mich gefragt, ja, aber wieso konsumierst du denn das dann? Und dann, die Stelle heißt anders übersetzt, lass dich nicht, ermatte nicht, heißt entrüste dich nicht. Und ich habe gesagt, was fragst du mich das denn so? Also was willst du denn? So habe ich mir gedacht, so, was will die denn von mir? So, also das hat mir gar nicht gepasst, dass sie mich das fragt. Und ich habe mich entrüstet. Und als ich weggegangen bin nach Hause, habe ich mich gefragt, wieso hat mich das eigentlich so gestresst, dass sie mir diese Frage stellt. Weil sie gesagt hat, hey, wenn du so begeistert bist von Gott, wieso musst du dich immer noch die ganze Zeit benebeln und bist noch so gefangen da drin? Das hat die gar nicht böse gemeint, das hat die wirklich interessiert. Aber ich habe mich entrüstet. Und als ich zu Hause saß, habe ich gemerkt, weil ich entmutigt bin. Weil ich merke, ich komme da gar nicht raus. Und ich möchte heute sagen, lass dich nicht entmutigen. Wenn Gott zum Beispiel bei dir anfängt, über Zorn zu sprechen oder über Lästern, oder vielleicht kannst du nicht von Männern oder von Frauen lassen. Vielleicht merkst du, du kannst einfach nicht allein sein. Du merkst, Gott sagt, ich möchte was in deinem Herzen stillen. Aber du schaffst es einfach nicht. Lass dich nicht entmutigen. Wenn du das Gott gibst, diese Stelle, wenn du Gott diesen Punkt gibst, dann wird Gott das verändern. Aber verachte es nicht, wenn er es dir sagt. Wir neigen immer dazu, entweder wir verachten es oder wir sagen, ach, es wird eh nichts. Hey, beides ist nicht weise. Wenn du das dem Herrn gibst, wenn du das dem Herrn hinlegst, dann wird er es in dir verändern und vollenden. Er hat es begonnen, er wird es vollenden. Wie es dir spiegelt, mag ganz unterschiedlich sein, aber er spiegelt es dir auch durch Menschen. Und zwar auch durch die, wo du es vielleicht nicht so leicht nehmen kannst. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, Menschen im Geist in diesem Sinne zu erkennen. Wir müssen lernen zu erkennen, wenn Gott zu uns spricht durch Menschen, egal wie sie aussehen und auch egal wie sie es sagen. Das ist wichtig. Niemand soll zu jung sein, um zu dir zu sprechen und niemand zu alt. Und niemand zu deutsch und niemand zu nicht deutsch. Egal, was deine Herausforderung ist, du sollst catchen, wenn Gott was zu dir sagt. Amen. Lasst uns einfach an der Stelle mal kurz aufstehen, Musik einspielen. Und ich bitte, dass die Hauskirchenleiter sich fertig machen. Wir wollen gleich noch segnen und dann ist der Gottesdienst in wirklich einigen Minuten vorbei. Wir sind auch super in der Zeit. Herr, ich danke dir, dass du sagst, derjenige, der das liebt, sich von dir verändern zu lassen, dass der ganz schön schlau ist. Und das ist genau, was wir sein wollen. Wir wollen richtig schlau sein in deinen Augen. Und wir wollen auch reich sein in deinen Augen. Herr, von dir verändert zu werden, von dir korrigiert zu werden, ist kostbarer als Silber und macht unser Leben, unser praktisches, diesseitiges Leben reicher als Gold. Und in Anbetracht der Ewigkeit, wenn wir vor dir stehen und Lohn empfangen sollen von dir, da danke ich dir, dass du uns im Vorhinein Hinweise gibst, dass du uns zeigst, hey, das ist mir wichtig, darauf kommt es mir an. Und du musst es gar nicht selber machen, aber lass dich darauf ein, mach dein Herz weich von mir. Lass mich zu dir sprechen, lass mich dich korrigieren, lass mir dir Dinge sagen und vor allem lass mich dich erlösen. Ich spüre diesen zweiten Teil auch ganz eindeutig heute Morgen. Einzelne sind hier, du hörst es schon, du weißt es auch, du verachtest es nicht. Du fühlst dich aber so verdammt, weil du schon so lange an dieser Stelle hängst und klemmst. Der Heilige Geist sagt zu dir, lass dich bitte nicht entmutigen. Reich mir deine Hand und lass dich ein auf diesen Prozess. Ich werde dich verändern. Ich werde dich befreien, ich werde dich erlösen, ich werde dich herausretten aus deiner Gefangenschaft. Ich sehe wirklich gerade auch einen Schwerpunkt auf so einer Beziehungssache. Da, wo Menschen in Beziehungen hängen und nicht rauskommen. Und ihr merkt, hey, eigentlich möchte Gott was an eurem Herz berühren und heil machen und satt machen. Der Herr lädt dich ein, gib ihm deine Hand. Auch bei charakterlichen Dingen. Du veränderst es nicht, wenn du zornig bist, wenn du hitzköpfig bist. Du veränderst nicht, wenn diese Dinge da sind. Der Herr verändert es in dir. Der macht dich auch nicht zu einem komischen Weichei. Der gibt dir eine göttliche Stärke, eine göttliche Kraft, eine göttliche Klarheit. Er macht das Original. Wenn wir das verändern, dann schneiden wir vielleicht was mit ab, was gar nicht weg soll. Gott macht das Original. Liefer dich Gott aus. Und wenn du merkst, dass du jemand bist, der Korrektur hasst, dann sag doch Gott einfach heute, Herr, ich möchte nicht mehr dumm sein. Ich möchte echt mehr von dir Sachen sagen lassen. Und ich möchte es erkennen, wenn du zu mir sprichst, egal in welcher Form es kommt. Ich möchte wirklich erkennen, wenn du zu mir sprichst. Und da, wo dir dein Stolz im Wege steht, da bekenn das vor Gott. Danke, Herr. Wenn du nochmal die Folie aktivierst und die letzte Folie auflegst. Ich möchte auch diejenigen einfach ansprechen, wenn du heute hier bist und du vielleicht gar nicht in einer lebendigen Beziehung mit Jesus bist, vielleicht noch gar nicht wusstest, dass man mit Gott leben kann, dass Gott nah ist, dass Gott da ist, dass man Gott hören und erleben kann, dann weißt du das jetzt. Und Gott liebt dich. Und Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, weil jeder Mensch hat Schuld in seinem Leben, große und kleine. Und dafür brauchen wir Vergebung und Erlösung. Und Gott bleibt nicht bei dieser Schuld stehen, sondern sagt, ich vergebe dir deine Schuld, wenn du das möchtest. Und ich kann das, weil ich habe für dich die Strafe auf mich genommen. Die Strafe, die du tragen müsstest, die hat Gott auf sich genommen, indem er am Kreuz gestorben ist. Nach 3 Tagen hat Gott ihn auferweckt und Gott erlebt heute, Jesus lebt. Und sagt, wenn du möchtest, vergebe ich dir all deine Schuld, weil ich habe für dich bezahlt. Und wenn du merkst, dass du einen Erlöser brauchst, dann kannst du ja sagen. Aber wenn ich in dein Leben komme, ich komme als Erlöser und ich komme als Herr. Das bedeutet, ich möchte, dass du mir dein Leben anvertraust. Und dass ich dir die Dinge zeigen darf, die mir wichtig sind und die wichtig sind. Ich möchte der Herr in deinem Leben sein. Und wenn du merkst, dass sich das betrifft und man spürt es im Herzen, der Römerbrief sagt, in seinem Herzen weiß man das. Wenn du jetzt in deinem Herzen spürst, das betrifft dich, lass uns mal die Augen alle zumachen, bitte. Wenn dich das betrifft, dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, Herr, ich brauche das, ich möchte das. Streck sie einfach mal nach oben, deine Hand. Und du merkst, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich brauche das, ich brauche diese Erlösung, Jesus, ich möchte so in dieser Form mit dir leben. Danke. Ist noch irgendjemand da? Heb einfach deine Hand nach oben. Ich möchte, dass wir einfach kurz gemeinsam beten für die, die das noch nie gebetet haben, dass wir alle gemeinsam mitbeten. Die Bibel sagt, wer das in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du lebst. Ich danke dir, dass du regierst. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du für meine ganze Schuld bezahlt hast. Herr, ich brauche Erlösung. Wasche mich rein von all meiner Schuld. Herr, mach alles neu. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Nimm mich an der Hand und führe mich in die Weite. Ich vertraue mich dir und deiner Gnade an. In deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns den Leuten mal einen Applaus geben, die ihre Hand hochgehalten haben. Ich möchte euch einfach, wir machen jetzt noch eine Segnung. Wir segnen einfach noch die Hauskirchenleiter bei uns. Ganz kurz, heute ist es viel, es sind noch 5 Minuten. Ihr seid meine Helden, wenn ihr noch kurz mit da bleibt und noch innerlich mit da bleibt. Das ist gleich vorbei und dann gibt es draußen Kaffee und alles Gute, was es sonst noch so im Leben gibt. Aber ich möchte mal ganz kurz die Hauskirchenleiter mit nach vorne bitten und auch den Andreas, gern mit seiner Frau zusammen, mit der Salome, wenn sie möchte. Wir wollen einfach die Hauskirchenleiter seit Wochen und Monaten segnen, aber es ist so schwer, einen gemeinsamen Termin zu finden. Und gestern hatten wir eine Leiterschulung, deswegen sind die meisten heute da. Wir wollen sie segnen, weil auch hier, das sind Leute, die einfach seit Jahren mit Gott gehen, die einfach mit Gott eine Geschichte geschrieben haben. Und ich möchte einfach diejenigen, die in der Gemeinde hier sind, wenn ihr in der Gemeinde seid, wenn ihr in der Hauskirche seid oder noch nicht in der Hauskirche seid, das sind alles Helden in meinen Augen, die Jesus lieben. Ja, den kann man mal... die einfach Jesus lieben und die mit Jesus auch eine Wegstrecke gegangen sind und die deswegen was weiterzugeben haben. Die sind nicht perfekter oder wertvoller als andere, aber die haben ein Herz, Dinge weiterzugeben. Die sind ein Segen. Und so wie wir hören sollen, wenn Kinder was zu sagen haben oder vielleicht die Frau von unserem Feind uns vielleicht was spiegelt, so sagt die Schrift auch so eindeutig, hey, es gibt Leiter im Reich Gottes. Und wenn die euch was sagen, dann seid hellhörig darauf. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch wenn ihr euch die so anschaut, wenn die euch vielleicht mal was spiegeln, dann nehmt es zumindest mit ganz aufmerksamen Worten, mit ganz aufmerksamen Ohren mit und sagt, Herr, ist da was dran? Und wenn ihr noch keine Hauskirche seid, ich möchte euch ermutigen, findet so eine Gruppe, weil da findet bei uns in der Gemeinde einfach der Hirtendienst statt. Da ist es, wo wir die Menschen begleiten, wo wir sie fördern, wo wir sie trainieren, wo wir sie zurüsten, wo wir sie ausstatten. Und in diesem Sinne wollen wir sie einfach so segnen, auch ehren so und danke sagen, dass ihr das macht. Also auch von unserer Seite, von der Gemeindeleitung, danke, dass ihr euch zur Verfügung stellt und alle 8 Wochen einen Samstag hergebt für die ganzen Treffen, die wir haben. Und lasst uns einfach so die Hände ausstrecken und sie mit ganz viel Wohlwollen segnen und alles Gute. Ihr könnt gerne laut ausbeten und wir legen ihnen einfach kurz die Hände auf und segnen sie. Eine Sache noch, Andreas wird den Lobpreisbereich bei uns in der Gemeinde weiter ausbauen und aufbauen. Und auch danke, dass du das machst und dich dafür zur Verfügung stellst. So. Und danke Salome, dass du ihn dafür freistellst in gewisser Form. Genau. Wenn du, ja, dann... Okay, ihr könnt noch weiter beten. Wir machen das jetzt so, der Gottesdienst ist an dieser Stelle beendet, genau um 22. Und wir lassen die Musik noch laufen. Wenn ihr auch Gebet braucht, vom Rücken, was wir vorhin gesagt haben, wenn du Rücken hast oder wenn du sonst irgendwas hast, komm einfach mit nach vorne, wenn du eine Not hast. Wenn ihr vorhin eure Hand gestreckt habt und Jesus euer Leben gegeben habt, ich möchte euch einfach auch bitten, kommt nach vorne, lasst uns nochmal gemeinsam beten. Wir wollen euch gern segnen, wollen euch gern noch ein Heft schenken. Ansonsten könnt ihr sitzen bleiben oder draußen eben Kaffee und Tee trinken oder Kekse essen. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, eine ganz schöne Woche. Seid gesegnet, geht unter Gottes Schutz. Und die Familien, die ihr heute noch feiert, dass ihr einfach ein ganz schönes Fest mit eurer Familie und euren Kindern und Enkeln habt und wie auch immer ihr verbunden seid. Schön, dass ihr da wart.